Ich habe nämlich immer gedacht, ich muss allen gefallen, ich muss mit allen befreundet sein, ich muss es allen recht machen. Auch so eine typisch weibliche Geschichte, ja, glaube ich. Ja. Ne? Und da habe ich dann mit aufgehört. Und da, ab da wurde es deutlich besser. Und da habe ich auch festgestellt, ich bin eigentlich gar nicht so negativ. Und dann lief es auch plötzlich. Dann lief es wirklich. Also da lief es mit den Kindern, da lief es mit dem Job, da lief es in der Ehe, da lief es mit meiner Familie außenrum. Das war wirklich gut.
Herzlich willkommen zu unserem Podcast Gefühlsecht mit Cisa Trautmann und
Katinka Magnussen.
Ich habe jetzt einmal abgewechselt, ich habe mich erst genannt.
Wie war das mit dem Esel?
Genau. Wir haben heute Martina Grun-Bilic zu Gast und die Geschichte ist irgendwie echt ganz, ganz schön, weil Martina, du bist eine unserer ersten und zuverlässigsten und treuesten Hörer und Follower auf Instagram.
Das freut mich, hallo.
Genau, und wir haben da wieder drauf rumgefühlt, gedacht und ich sehe deine Posts oder wir sehen die auch beide und an irgendeiner Stelle, ich weiß jetzt gar nicht mehr wann und wo das war, habe ich gedacht, so, also ich glaube...
Jetzt bist du fällig.
Oh Gott, Hilfe, ja genau.
Ja, und ich muss noch davor schieben, dass wir beide uns, also Katinka und ich uns gestern so ein bisschen in der Wolle hatten zum Thema Instagram.
Ja, ich habe mich schon so ein bisschen, war ein bisschen angefasst,
weil genau. Weil ich bin da zum Teil wirklich wie so ein störrischer Esel, musst du mich da manchmal über so einen Berg ziehen, weil mich Instagram zum Teil sehr anstrengt und ich manche Posts und Stories, da schüttle ich echt den Kopf und da denke so, Kinder, das kann nicht euer Ernst sein. Also wer will das sehen, ist jetzt
du
so meine...
Du findest es zu profan, oder?
Ich kann es gar nicht so genau sagen, ich will auch gar nicht so rein, das ist gar nicht das Thema. Aber was ich in jedem Fall sagen kann, dass ich eben deine Posts total gerne anschaue und da auch gerne bleibe und nicht so wie bei den meisten anderen das Gefühl habe, okay, schnell weg, schnell weiter.
Das freut mich. Ja. Das freut mich sehr, wobei ja, ich glaube, es hat sich verändert. Also ich glaube, das ist auch ein Prozess. Ich glaube, wenn du vor, oh Gott, ich mache das ja schon so lange, ich habe neulich geguckt, glaube ich, irgendwie 2013, 14 oder so ähnlich, da war das auch Bild gemacht, Text drunter, kurz, also wenn überhaupt Text, eher Worte und dann war es das. Und so haben sich auch diese über 3000 Bilder angesammelt, die ich nie irgendwie sortiert habe. Aber das hat sich verändert. Also ich habe mich damit auch verändert und habe das letzte Jahr genutzt, um mehr Botschaften rauszubringen. Also Botschaften, die darüber hinausgehen. Also ich bin ja ganz viel gelaufen und das habe ich ganz viel gepostet. Und ich glaube, dadurch sind auch ganz viele gekommen, die dann aber auch jetzt wieder gegangen sind, weil sie das so offensichtlich nicht tragen können, was ich da so kommuniziere. Und Corona hat mich dazu gebracht, mehr auch meine Meinung zu sagen, mehr zu sagen, wie ich denke, wie ich fühle, wie ich auch die Welt sehe. Also das hat damit eigentlich angefangen und da sind am Anfang ganz, ganz viele gegangen. Also das war ganz krass. Und
also dann richtig mit ausgestiegen, das siehst
du? Ja, das sah man, ja, natürlich, genau. Das sah man. Ja, wenn du so am Tag so 20, 30 Leute verlierst, das merkst du dann schon. Also,
aber sind welche dazugekommen?
Ja, dann mitten des Jahres kamen dann viele dazu, natürlich auch, da kamen, glaube ich, viele dazu aus Mitleid. Ne? Also das sind so die, die dann auch wissen wollen, oh Gott, was passiert jetzt? Und das sind so die sind aber auch dann gegangen, nachdem ich erzählt habe, okay, wir haben jetzt, also ich weiß nicht, ob du noch mal erzählen möchtest, warum ich hier bin.
Überlasse ich gerne dir.
Okay.
Du bist allein deinetwegen da. Also.
Ja. Also ich fange einfach mal so an. Wir haben Mitte des Jahres die Diagnose für unseren Sohn bekommen, dass er Leukämie hat. Eine ganz spezielle Form. MDS, das ist eine Form, die man nur durch eine Stammzellentransplantation heilen kann.
Und euer Sohn ist wie alt?
Wollte ich auch gerade fragen.
Der war damals, also zur Diagnosestellung war er original 15 Jahre und 2 Tage alt. Und das war natürlich, wie man sich vorstellen kann, ein ziemlicher Einschnitt, zumal das einfach wirklich aus dem Nichts kam. Also da war vorher gar nichts. Er hatte Nasenbluten, er war blass, aber mit 15, er war müde.
Ja, das haben ja alle mit 15.
Ich wollte
da liegen die ausschließlich.
eigentlich dachte ich immer, das ist bilderbuchmäßig Pubertät. Ja. Mhm. Aber eine sehr, sehr gute Freundin von mir, die auch Therapeutin ist, sagte irgendwann, der ist so blass, das geht irgendwie gar nicht. Und ich habe dann gesagt, ja, es ist ja noch Winter und es war ja irgendwie Corona und irgendwie zwar schien die Sonne, aber ich habe das irgendwie alles immer so von mir geschoben. Mhm. Aber an seinem Geburtstag waren wir irgendwie draußen und ich sah ihn dann so und dachte, irgendwie ist der echt blass. Und dann habe ich die Hausärztin angerufen und gesagt, wir brauchen mal einen Bluttest, irgendwas stimmt hier nicht. Und dann waren wir da und ja, das ging dann, also so schnell wie selten in meinem Leben, schnell was ging. Mhm. Freitags abends um 18 Uhr waren wir dann im Krankenhaus und dann hing er irgendwie 2 Stunden später an der ersten Blutkonserve seines Lebens.
Wow.
Weil die Werte halt so unten waren, dass er überhaupt gar keinen eigenen funktionierenden Blutbestandteile mehr hatte.
Wow.
Und ja, das macht natürlich was mit einem. Also das macht ganz viel mit einem. Und du denkst ganz viel darüber nach, worüber möchtest du eigentlich jetzt in Zukunft sprechen? Wie möchtest du überhaupt leben? Wie,
wem möchtest du sein?
Ja, wer möchtest du eigentlich sein? Genau. Also ich habe da... Also man muss dazu sagen, die Diagnose kam montagabends. Wir saßen da zu dritt vor einem Chefarzt, der das einem ziemlich unempathisch entgegengeschleudert hat, wo ich erst dachte, boah, das geht aber auch anders. Mhm. Und dann war aber auch ganz schnell so eine, ja, das ist wie so eine Blase, du hörst nichts mehr. Also man hat wirklich so, als würde jemand einem die Ohren zuhalten, sitzt du da und unser Sohn hatte erst verstanden, er hätte Knochenkrebs. Und er hatte das irgendwo mal gelesen, was das bedeutet. Und wir haben 2 Tage gebraucht, bis wir rausgefunden haben, warum er so krass unten war, weil er wirklich dachte, das war's jetzt. Ne?
Ja.
Und dann haben wir also das irgendwann zum Glück rausgefunden und dann konnten wir ihn da auch relativ schnell rausholen. Und ab da war es einfach so, dass wir den Weg gegangen sind. Also für mich war das irgendwie immer klar, das geht gut aus. Das kann
gar nicht. Wusstest du das von Anfang an?
Ja. Also ich bin nach der Diagnose, mein Mann ist mit meinem Sohn im Krankenhaus geblieben, weil dann ja ganz viele Untersuchungen passieren und Punktionen und dann wird wirklich alles noch immer in die Tiefe, weil das waren ja erstmal nur Blutergebnisse und dann wird halt in die Tiefe mit Knochenpunktionen untersucht. Und ich bin nach Hause gefahren und habe meine Mutter angerufen und habe tierisch geheult, dass ich also ranfahren musste, weil ich überhaupt nichts mehr gesehen habe. Und dann hat sie natürlich mitgeweint und das war dann alles irgendwie so, aber da kam einmal alles raus. Und dann, glaube ich, habe ich ein einziges Mal irgendwann mal, ich weiß gar nicht mehr warum, geweint, weil ich so erschöpft war oder irgendwas, aber ich habe nie wieder deswegen geweint. Nie wieder. Ich war so fest davon überzeugt, dass das gut geht, weil ich ihn als Baby so, ich weiß nicht, das war so klar. Also es war für mich immer klar. Ich habe das nie in Frage gestellt. Und wir hatten aber von Anfang an auch wirklich eine sehr, sehr gute ärztliche Begleitung. Und ich habe mich natürlich informiert. Ich habe gelesen in 2, 3 Portalen. Ich wusste, worum es geht. Aber ich habe mich einfach aufgehoben gefühlt. Also ich habe mich aufgehoben gefühlt und ich habe auch immer Fragen stellen können. Ich habe auch immer kritische Fragen gestellt zu allem, was sie mit ihm gemacht haben. Aber ich wusste, dass es klappt.
Wie geht's ihm heute?
Er schläft wieder ziemlich viel und liegt aber wieder ziemlich viel rum.
Im positiven Sinne, also das, was eben alle Pubertiere machen.
Ja,
oder viele.
Also sagen wir mal so, der Weg ist noch weit. Also man sagt, nach Stammzellentransplantation brauchst du 1 Jahr, bis du wirklich wieder fit bist. Die war im September und also wir haben noch ein bisschen vor uns. Man zählt da so in Tagen. Tag 100 ist so der erste große Meilenstein danach. Den haben wir kurz vor Weihnachten erlebt. Jetzt ist Tag 180 der nächste. Da darf er wieder alles essen. Das ist im Moment das größte Problem, weil es muss alles keimfrei sein. Man darf keine Mayonnaise essen, das war vorher offensichtlich, das ist sein Grundnahrungsmittel. Ich habe das gar nicht mitgekriegt, aber das ist sein größtes Problem, keine Mayonnaise.
Warum nicht?
Weil es roh ist. Keine rohen Sachen.
Ah.
Alles, was roh ist, muss geschält werden können. Geht mit Mayonnaise nicht.
Schlecht.
Ja. Also roh oder gekocht, also geschält oder gekocht, so rum. Mhm. So läuft das.
Und okay, wann sind die 180 Tage rum?
Am 3. März haben wir gestern ausgerechnet.
Okay. Dann gibt es alles, Burger.
Ja, dann gibt es erstmal Pommes mit Mayo, würde ich sagen.
Ja, genau, Pommes mit Mayo, das ist das größte Problem.
Jetzt kann ich mich leider auch reinlegen. Ja. Es gibt ja mal die Fraktion Ketchup oder Mayo. Ich bin da an der Mayo-Front vertreten. Ja. Also ich leide oder mit deinem Sohn im nächsten
Ja, also wir reißen uns auch zusammen und nur die Tochter darf Pommes mit Mayo essen. Aber
die hat ja auch zurückgesteckt.
Die hat sehr zurückgesteckt, ja.
Also tun ja alle.
Ja, also ich würde mal sagen, als Eltern fällt dir das nicht ganz so schwer. Also du weißt ja, warum du das machst. Das ist dein Kind und das ist irgendwie das, was dich seit, 15 Jahren begleitet. Mhm. Das machst du. Ja. Also viele haben die ganze Zeit immer gesagt, wie machst du das nur, wie schaffst du das nur? Wo ich dann sage, das macht jeder von uns. Also die Frage stellt sich gar nicht. Natürlich machen es die einen, haben es schwieriger und die anderen haben es weniger schwierig. Mhm. Aber
bist du in so einen Funktionsmodus gewechselt oder hast du das Gefühl, dass du eher mit dem Optimismus, den du offensichtlich hast, bei dir bist? Oder?
Ich glaube, das ist beides. Also ich bin eigentlich immer schon sehr optimistisch gewesen. Also natürlich am Anfang denke ich bei jeder schwierigen Sache, oh je, schaffe ich das?
Das finde ich aber spannend.
Gut, das war auch das Frausein, ne?
Ja, weiß ich gar nicht. Also da können wir eine einzelne Stunde draus Drehen machen. Weil das habe ich genauso, dass ich in der ersten Sekunde immer denke, oh Gott, das kann ich nicht. Das kann ich nicht, das schaffe ich nicht.
Ja, aber dann drehe ich mich meistens dreimal und dann denke ich, okay, ich habe ja gar keine andere Wahl, also mache ich es jetzt. So, und
aber du drehst dich gedanklich?
Ja, manchmal drehe ich mich auch körperlich. Also ich bin ja sehr körperlich.
Ja, gut.
Und ich mache das dann schon auch. Also ich bin oft so jemand, der dann sagt, okay, das ist jetzt ganz schwierig, ich gehe jetzt erstmal laufen. Mhm. So, ich gehe jetzt laufen oder ich gehe spazieren oder ich muss raus. Und dann mache ich mir einen Plan. Und den Plan bei meinem Sohn, der war auch visualisiert. Also das war durch diesen Post, den ich ja an seinem Geburtstag gemacht habe, wo ich erzählt habe, dass er gerne eine Weltumsegelung machen möchte. Und da dachte ich, okay, das kann ich jetzt mit als unseren Wegweiser nehmen. Also ich kann das als unser Bild nehmen. Und dieses Segeln und diese Weltumsegelung und vor allem eben auch dieses Symbol des Windes, also dass du, wenn der Wind jetzt nicht so ist, wie du das als Segler brauchst, dann musst du halt dem Wind hinterher, so, es geht ja gar nicht anders.
Oder
so.
Dich anpassen,
du musst kreuzen, wenn der Wind von vorne kommt und, ne? Also du musst halt gucken, wie es läuft, ja. Du kannst aber den Wind nicht verändern, so ist es nun mal leider. Und so war das auch und so haben wir uns das auch als Bild genommen. Also wir haben immer gesagt, der Wind kommt jetzt gerade richtig von vorne und zwar orkanmäßig, aber das hilft nichts. Wir müssen da durch mit allem, was da ist. Und er war einfach nur derjenige, der das aushalten musste. Das konnte man ihm nicht abnehmen.
Oh, das tut aber auch elend weh, oder? Also ich finde, wenn die Kinder leiden.
Ja, wobei er hat nicht viel gelitten. Also er hat wirklich nicht viel gelitten und das ist eben auch so eine Sache, die dieses Glück im Unglück ist. Er hatte ja nichts vorher, er hatte nicht wie viele Kinder irgendwelche Tumore oder so. Ich habe keine Ahnung, was die dann alles haben. Das ist ja unfassbar, was Kinder schon haben können, was man sich überhaupt gar nicht so vorstellt. Das hatte er alles nicht. Sein Körper ist in einem Grundgesunden, das ist völlig bescheuert natürlich, aber sein gesamter Körper war eigentlich organisch gesund. Das Einzige, was nicht gesund war, war sein Knochenmark. Wobei das natürlich das Essentiellste von uns ist, was wir haben. Mhm. Und das macht man sich natürlich auch überhaupt gar nicht bewusst. Wir denken immer an unsere Organe und unser Herz. Und aber das Wichtigste, was wir besitzen, ist eigentlich unser Knochenmark. Weil da entsteht alles, was uns ausmacht. Also das ist ja nicht nur unsere Blutgruppe sozusagen, die da ist, sondern all unsere Abwehr gegen Keime, Viren etc. kommt daher.
Okay.
Und das wird im Prinzip einmal komplett ausgetauscht. Und das funktioniert nur, indem man das Immunsystem vorher einmal auf Null fährt.
Mhm.
Da mit Chemo. Chemo.
Mhm.
Das ist die höchste Chemo, die man haben kann, die schlimmste. Mhm. Die geht auch nur eine Woche lang.
Okay. Und die hat dein Sohn aber auch ganz gut gewuppt.
Ja, die war halt... Also ich habe es mir schlimmer vorgestellt. Ich habe es mir wirklich schlimmer vorgestellt. Wobei diese Woche war echt die härteste, die wir hatten. Also die war wirklich mit Fieber und Wahn und allem.
Und wart ihr dann mit ihm dafür durchgehend in der Klinik?
Ja, du bist...
Du sagtest das eben nämlich, dass man die Dinge so nehmen muss, wie sie kommen. Und ich meine, ihr habt ja nicht nur diese wirklich lebensbedrohliche Diagnose von eurem Sohn gehabt, sondern es... Man darf ja auch nicht vergessen, es war auch Corona in der Zeit oder ist.
Ja, wobei wir hatten Glück, es war Sommer und es war Corona.
Da war die Stimmung ein bisschen leichter.
Da war die Stimmung deutlich leichter. Also ich mag mir gar nicht vorstellen, wie das jetzt sein muss. Also das, wir hatten da insofern wirklich den richtigen Zeitpunkt erwischt, dass das in der Klinik deutlich entspannter war. Wobei du bist ohnehin in einer Abteilung, die komplett von der Außenwelt abgeschnitten ist. Mhm. Das sind nur 6 Zimmer. Sind es nur 6 Kinder, die da liegen, die jeder einzeln in einem Zimmer liegen, mit einer Schleuse davor, wo ohnehin nur die Eltern rein dürfen, Geschwister dürfen da gar nicht rein.
Mit so einem kompletten Anzug, ne?
Ja, also die Eltern, der Elternteil, der da bleibt, weil ein Elternteil bleibt bei dem Kind, im Idealfall natürlich, aber das haben wir natürlich auch gemacht, der darf drinnen ohne, der darf in normalen Bekleidung drinnen ohne sein. Wenn du rausgehst, ziehst du in dem Krankenhaustrakt halt Bekleidung an. Und wenn du wieder ganz draußen bist und nicht in irgendwelche Einkaufsgeschichten gehst, was man natürlich nicht gemacht hat, weil wofür, dann darfst du wieder normale Kleidung anziehen. Also ich bin auch joggen gegangen in der ganzen Zeit. Ich war ganz oft anders als da und war joggen und bin spazieren gegangen. Ich bin jeden Tag rausgegangen. Also anders hätte ich das auch gar nicht gekonnt. Also er war allerdings über 3 Wochen in diesem Zimmer eingesperrt. Der durfte nicht mal in die Schleuse. Der war wirklich nur in diesem Zimmer. Das sagt er auch immer. Das war so am Anfang unvorstellbar und irgendwann lief es dann halt. Ne? Irgendwann weißt du, dass du hier nicht raus darfst und dann bleibt das halt auch so. Also
das, was Agneta ganz schön im Podcast erzählt hat mit der Salami. Okay, du hast ein Stückchen schon geschafft, dann schaffst du auch noch ein zweites. Du hast einen Tag schon gehabt.
Genau.
Dann schaffst du auch einen zweiten. Du hast 5 Minuten überstanden. Dann schaffen wir auch noch mal 5 Minuten.
Genau. Und wir hatten uns so eine Zeitleiste ans Fenster geklebt, wo wir jeden Tag einen Tag abgeschnitten haben. Und dann wussten wir halt immer, wo wir gerade stehen, weil man verliert echt das Zeitgefühl. Also du hast nur noch morgens, mittags, abends. Und dann ist der nächste Tag. Und so hangelst du dich da echt durch diese Wochen. Und
Ich würde ganz gerne eine Sache, das hat mich vorhin am Anfang, als du das gesagt hast, nicht irritiert, aber da war ich so ein bisschen so, nee. Du sagtest, ich erzähle mal, warum ich hier bin. Und du bist ja nicht deswegen, also du bist ja nicht deswegen hier, sondern begleitest ja unseren Weg schon sehr, sehr, sehr viel länger und warst auch schon sehr viel früher auf dem Radar als jetzt Herbst, die Geschichte, die dann mit deinem Sohn passiert ist. Also das nur noch mal, das kam mir gerade, das musste ich jetzt irgendwie gerade einmal reinwerfen und loswerden. Und trotzdem Hut ab, wie du durch die Zeit gegangen bist.
Ja, wir gehen immer noch.
Ja.
Aber es ist, wir gehen jeden Tag einen Schritt. Also das haben wir uns einfach fest vorgenommen. Wir gehen einfach vorwärts. Und wenn es nur kleine Schritte sind, das
die
ist uns das Wichtigste.
Genau. Sind ja manchmal die wichtigeren im Leben.
Genau.
Mhm.
Und das sind auch einfach, also so sehen wir das auch. Wir sehen halt immer mehr diese positiven Dinge. Es gibt ja genug Rückschläge. Es gibt immer Rückschläge. Wir mussten auch wieder ins Krankenhaus zurück eine Woche lang.
Mhm.
Das wiederum war die schlimmste Woche, die wir hatten. Also die war wirklich schlimm. Und
weil, was war das Gefühl dabei?
Weil man dachte, man wäre schon so viel weiter. Und weil es dann halt, es gibt immer Abwehrreaktionen des Körpers. Der Körper ist immer dabei und sagt, ey, nee, das will ich nicht haben. Hier müssen wir noch mal gucken, ob wir das überhaupt annehmen. Das sind diese sogenannten Spender-Wirt-Reaktionen. Und die sind schlimm. Die werden natürlich medikamentös, also gerade bei Kindern, immer prophylaktisch auch bearbeitet. Aber manchmal reicht das halt nicht und der Körper arbeitet natürlich ja jeden Tag wie wild und dann kommen Reaktionen und das kann vom Magen-Darm-Trakt über die Nieren, über die Haut, überall gibt es Reaktionen. Die einen siehst du und die anderen siehst du natürlich nicht. Die spürst du dann durch schlechte Blutwerte und dann musst du zurück ins Krankenhaus, weil du dann halt an irgendwelche Infusionen musst oder nochmal Blut brauchst, frisches oder was auch immer. Also so unterschiedlichste Dinge, die du dann benötigst. Und das war frustrierend, dass man zurück musste. Also wir haben uns dann wiederum natürlich dann immer gesagt, okay, andere müssen so oft zurück. Wir mussten nur einmal zurück. Ne? Also
mein Gott, du bist wirklich optimistisch.
Ja, aber es, klar, also es ist so dieses, das ist ja die einzige Chance, das, die du hast. Ja. Ne? Also dieses, ich glaube, du kannst natürlich immer wieder sagen, oh Gott, wie furchtbar. Warum hat es ihn getroffen und nicht andere? Aber bringen tut dir das nichts. Also mir hat es nie was gebracht.
Stimmt.
Ich habe auch nie geguckt. Also so krass, wie das klingt, ich habe mir nie viel Geschichten von anderen Kindern angehört, die da waren. Ich konnte das nicht. Ich musste immer in diesem Fokus auf mein Kind bleiben. Und das haben mir auch ganz viele von außen, die gar nicht jetzt selber das erfahren haben, sondern also aus therapeutischer oder auch aus ärztlicher Sicht gesagt, das ist dein Kind, das ist dein Weg, das ist deine Arbeit, die du zu tun hast. Und alles andere geht nicht.
Woher kommt das, dass du so wahnsinnig lebensbejahend und annehmend bist? Warst du schon immer so oder gab es da irgendwie gab's Momente, wo du gemerkt hast, so ab jetzt nur noch Optimist?
Nee, also ich habe schon früher, also ich war eigentlich immer jemand, der gerne gelebt hat. Also ich habe jetzt nie irgendwie in der Pubertät mal kurz überlegt, okay, war es das jetzt? Ich habe jetzt keinen Bock mehr, aber das habe ich dann.
Die Phase hatten wir auch alle, ne?
Ich glaube auch, ja. Also ja. Ich glaube, es hatte mehr oder weniger jeder. Und dann habe ich aber beschlossen, nee, das lohnt sich nicht. Und dann, ich hatte aber immer wieder ziemlich große Steine im Weg. Also ich bin in der Schule nicht besonders toll gewesen. Ich bin durchs Abitur geflogen. Ja, genau.
Das ist auch nicht so. Nee. Häufig.
Nee, aber ich habe es, also ich habe zweimal wiederholt. Ich habe 15 Jahre gebraucht, nicht 13.
Okay.
Aber danach habe ich beschlossen, okay, jetzt gehe ich meinen Weg. Dann bin ich ins Ausland gegangen. Das hat mir unglaublich gut getan. Da habe ich wirklich, also ich hatte tierisches Heimweh in meiner Au-pair-Zeit, aber ich habe es geliebt trotzdem.
Wo warst du?
In London.
Mhm.
Ich bin zurückgekommen, habe studiert, ich habe Grafikdesign studiert. Das lief mega gut. Also das war wirklich genau das, was ich brauchte. Das war so. Danach habe ich allerdings gegen den Willen meines Vaters beschlossen, ich muss jetzt nochmal ins Ausland und bin nach Spanien gegangen. Obwohl ich kein Wort Spanisch sprach, was natürlich ja wieder so ein Ding war, wo ich dachte, ich muss ja auch ein bisschen bescheuert sein. Hätte ich nicht Französisch oder Englisch nehmen können? Nein, es musste also Spanien sein. Dann bin ich da wiedergekommen, hatte keinen Job. Das war 1999 war das. Da bin ich nach Berlin zurückgegangen. Ich kannte niemanden, ich kannte keine Agentur. Ich hatte zwar irrsinnig viele Vorstellungsgespräche, aber das hat denen alles irgendwie nicht so gepasst. Und dann habe ich aber trotzdem relativ schnell einen Job gefunden. Also irgendwie hat sich es immer gefügt. Also es war jetzt nie, dass ich jetzt gesagt hätte, ich habe jetzt die Mordskarriere hingelegt, aber es hat sich für mich gefügt. Und ich hatte, nachdem meine Tochter geboren wurde und so 2, 3 war, da hatte ich ein ziemliches Tief.
Mhm.
Da habe ich auch sehr lange gebraucht, um rauszukommen, weil da war alles irgendwie so, alle sind so an mir vorbeigerast. Die einen hatten sich wirklich nur für Kinder entschieden, die anderen hatten sich nur für Karriere, zwar mit Kind, aber weggegeben das Kind entschieden. Und ich habe immer so eine Mitte gesucht. Ich habe irgendwie immer eine Mitte gesucht, die ich nie gefunden habe, weil sie es ja auch gar nicht gibt.
Naja, es gibt, finde ich, so eine eigene, gefühlte Mitte.
Ja, aber, ja, die, ist
aber die ist schwierig.
Die ist echt schwierig.
Dass ihr das nicht beide so sagt im Chor.
Ja.
Ja, das sieht man auch an deinem Blick gerade.
Ja, okay.
Ja, also ich finde.
Naja, die ist mit sehr viel, also ich finde, die, es gibt den eigenen Weg, die Mitte, wie du sagst. Und dennoch ist die mit sehr viel, muss man die mit sehr viel Stärke, Selbstüberzeugung, Mut, vertreten. Weil ich glaube, dass das nicht so einfach ist nach wie vor.
Nee, ist es nicht. Also ich würde heute anders entscheiden. Heute würde ich mich für einen Weg entscheiden, weil es deutlich einfacher ist. Aber ich dachte immer,
hättest du ja machen können. Das war ja offensichtlich anders, richtig.
Ja, ich wollte es irgendwie wissen. Ich wollte wissen, ob ich beides kann. Also ich habe dann wirklich auch einen Cut gemacht und habe dann wirklich mich 2 Jahre nur um die Kinder gekümmert, weil es einfach auch nicht mehr ging. Ich konnte auch nicht mehr. Ich war wirklich am Ende, also auch körperlich.
Ja, man zerreibt sich, glaube ich, dazwischen.
Und du machst nichts richtig. Also ich finde immer, man macht alles nur halb. Mhm. Das war jedenfalls meine Wahrnehmung. Und dann habe ich aber in der Zeit auch, also ich habe eine Therapie gemacht, habe mich mal so ein bisschen durchanalysiert und mal geguckt, wo stehe ich eigentlich?
Woher komme ich
vorher? Woher komme ich? Wo will ich hin? Mhm. Wer begleitet mich eigentlich da? Mhm. Wer hat mich bis hierhin begleitet? Das hat mir viel gezeigt. Also es hat mir vor allem auch viel gezeigt, dass ich manche Sachen einfach nicht beeinflussen kann. Und da habe ich auch aufgehört, rumzudoktern. Ich habe nämlich immer gedacht, ich muss allen gefallen, ich muss mit allen befreundet sein, ich muss es allen recht machen. Auch so eine typisch weibliche Geschichte, glaube ich. Ja. Ne? Und da habe ich dann mit aufgehört. Und da, ab da wurde es deutlich besser. Und da habe ich auch festgestellt, ich bin eigentlich gar nicht so negativ. Und dann lief es auch plötzlich. Dann lief es wirklich. Also da lief es mit den Kindern, da lief es mit dem Job, da lief es in der Ehe, da lief es mit meiner Familie außenrum. Das war wirklich gut.
Oh, können wir jetzt eigentlich 10 Minuten Pause machen und einmal atmen. Weil das ist wirklich, tief. Tief und weit und groß. Dieses, wie geht das? Oder wann trauen wir uns? Oder was muss vorher passieren, dass wir uns trauen, genau dem Gefühl zu folgen von, ich bin eigentlich genau richtig so, wie ich bin. Und es kann nicht die Überschrift meines Lebens sein, allen zu gefallen. Ja, wie ist sie denn? Also, welche ist es denn dann?
Ja, die muss natürlich jeder für sich selbst finden.
Klar.
Das ist halt, und ich glaube, also wir lernen das gar nicht richtig. Mhm. Also ich versuche das jetzt bei meinen Kindern wirklich immer wieder ihnen klar zu machen, jeder hat ja seine Stärken und die sind von Anfang an da. Und wenn man als Eltern ganz genau hinsieht, dann sieht man die ja schon. Und da zu fördern und auch zu sagen, Mensch, mehr davon, noch mehr davon. Ne? Bei uns, also ich bin so erzogen worden, ich musste immer an meinen Schwächen arbeiten. Mhm. Also angefangen von, wie halte ich das Besteck richtig? Gut, das halte ich auch nach wie vor für richtig. Aber, aber so ist es ja. Man hat immer nur an den Schwächen rumgedoktert. Ich musste immer Mathe lernen. Ich hasse Mathe. Ich kann es bis heute nicht. Wenn ich die Aufgaben meiner Kinder sehe, muss den Raum verlassen, weil ich es nicht kapiere.
Mir graut davor, wenn meine Tochter in die erste Klasse kommt.
Erste geht noch. Erste bis vierte schaffst du. Ab da wird es schwierig.
Du kennst mich nicht.
Nee, mach dir keine Sorge. Ich sag doch.
Mathematisch, analytisch völlig talentfrei.
Ich hab, wie gesagt, ich habe ja mein Abi 2-mal gemacht. Mit Mathe mündlich.
Ei, Wahnsinn.
Ja, also von daher, ich versuche das schon jetzt auch anders zu machen. Und das ist auch das, was ich jetzt mit der durch die Krankheit mit meinem Sohn auch bei ihm sehe. Er hat so viele Talente und er ist so begabt in so vielen Sachen, die er jetzt im Moment nicht machen darf, weil es sind alles Sachen, die er mit seinen Händen macht. Bohren, Schrauben, Basteln darf er alles nicht machen, weil es alles Dreck erzeugt, weil es alles natürlich gefährlich ist, weil jeder Schnitt gefährlich ist und so weiter. Das ist ganz schön schwer, da dann ihn zu motivieren. Dinge zu tun, die er gerne macht. Ne? Also versucht man das irgendwie anders zu lösen, indem man ihm dann, er liest zum Beispiel nicht gerne.
Ja, aber kann er nicht, also ich meine, ich bin nun auch sehr handwerklich. Ich brauche immer was zum Bauen, zum Schrauben, zum Malen, zum Lackieren, zum Abschleifen. Wenn man mir das nehmen würde, würde ein großes Stück meiner Lebensqualität weg sein. Und ich stelle mir vor, in der Zeit, was könnte ich tun für mich? Vielleicht YouTube-Videos gucken, wo man
und
das...
Er kennt alles.
Er kennt schon alles.
Er kennt alles.
Das ganze Leben findet auf YouTube statt.
Ja, genau, im Moment ja.
Ja.
Aber wir haben das jetzt noch anders gemacht. Ich lese ihm jetzt vor. Und das findet er auch gut. Und jetzt lese ich ihm halt diese Deutschbücher, die er jetzt eigentlich gerade lesen sollen müsste, lese ich halt jetzt vor.
Mhm.
So what? Also,
und das nimmt er dann
und
auch?
Und das nimmt er.
So, weil das kann man ja auch noch alles unterscheiden.
Ja, aber das findet er gut. So. Und so kann man ja Lösungen finden. Also das ist immer so das, was ich dann irgendwann für mich entschieden habe. Wenn der Weg für mich nicht gerade ist, dann muss ich halt eine Kurve gehen. Und dann gehe ich halt auch 3 Kurven, bis ich die Lösung gefunden habe und den richtigen Weg für mich gefunden habe. Und dann, das ist mühsam, das ist richtig mühsam. Und ich glaube, damit tun sich die meisten Menschen auch schwer. Und das habe ich auch so im letzten Jahr festgestellt, dieses nach neuen Wegen suchen. Mhm. Das ist offensichtlich so ein ganz krasses Problem, was ganz viele Menschen haben, weil sie auf so einem tollen Trampelpfad die ganze Zeit durchs Leben gehüpft sind. Und tja, dann kam halt was, ne? Mhm. Und das Interessante ist, da habe ich neulich erst drüber nachgedacht, da wollte ich dann eigentlich auch mal einen Post drüber schreiben, aber ich habe ihn nicht zu Ende gekriegt. Ich glaube, das ist das, was viele Menschen unglaublich anstrengend im Moment. Wir haben sowas noch nie gehabt wie Corona. Aber ich hatte das letztes Jahr 2-mal so eine Sache, die ich noch nie gehabt habe, die eben so auch so einschneidend ist. Und das, da denke ich, dass viele Menschen gut daran tun würden, das anzunehmen. Also das anzunehmen, zu sagen, okay, ich finde das jetzt doof. Ich finde Corona auch total blöd, ne? Also mal abgesehen davon. Aber ich kann es ja gar nicht ändern. Also versuche ich, das Beste daraus zu machen und versuche irgendwie zu lernen, wie ist denn das, wenn man jetzt so eine Situation hat? Was kann ich Positives für mich daraus nehmen? Was kann ich auch jobtechnisch Positives daraus nehmen? Ich meine, ich habe alles verloren, was ich jobtechnisch hatte. Ich habe gar nichts mehr. Und Freiberufler bekanntermaßen bekommen auch nicht besonders viel Hilfen, ne? Aber deswegen stecke ich trotzdem nicht den Kopf in den Sand, sondern überlege mir, okay, dann muss jetzt mein Weg woanders hingehen. Weil bis das sich wieder aufbaut, das wird lange dauern. Und das will ich, so lange will ich gar nicht warten, sondern da mache ich jetzt was anderes. Und da wird mir auch was einfallen, da bin ich ziemlich sicher.
Das kannst du ja schon empirisch sagen, weil sich das für dich bisher schon immer so gezeigt hat.
Ja.
Wann hast du denn angefangen zu laufen?
Also im Prinzip bin ich schon immer gelaufen. Ich habe dann irgendwann bin ich nicht mehr so viel gelaufen. Und dann irgendwann kam, ich weiß mir ja gar nicht mehr, wie das war, dann kam irgendeine Freundin oder so und sagte, komm, wir laufen jetzt mal länger. Und ich sag, ich bin immer nur so 5-6 Kilometer gelaufen. Und dann habe ich gesagt, ja, aber weiter, ich weiß auch nicht. Und naja, und dann haben wir aber gesagt, okay, nee, wir laufen einen Halbmarathon. Und dann habe ich gedacht, okay, Halbmarathon, das ist ja schon ein bisschen weiter.
Das ist 12,5, oder?
21.
21, oh Gott.
Genau. Wow, 12,5 ist auch schön, ja.
Ja, sorry.
Genau. Ja, und dann machst du dir einen Trainingsplan und dann geht's los. Und Ziele setzen kann ich gut und diese auch erarbeiten kann ich auch gut. Und dann bin ich halt losgelaufen und dann musst du auch. Das hilft ja gar nichts. Du hast ein Datum, du weißt, bis dahin musst du 21 Kilometer laufen können und dann schlurst du natürlich ab und zu, weil eigentlich müsstest du irgendwie 3-4 längere Läufe vorher machen. Ich habe nur einen gemacht und naja, aber ich bin trotzdem angekommen.
Und du hast aber eine Freundin gehabt, mit der du das zusammen gemacht hast.
Nee, die hat irgendwann aufgegeben.
Ach, echt?
Ja, und dann habe ich es halt alleine weitergemacht.
Wow.
Und ja, und dann war allerdings, dann ist es so, dann hast du ein Fieber und dann musst du weitermachen.
Dann ist die Sucht.
Ja, das da. Wird dann, das ist dann Sucht irgendwann. Also, und nach dem Marathon ohnehin.
Okay.
Also ich kenne wenige, die, wenn sie im Marathon gelaufen sind, aufhören.
Mhm.
Und dann ist echt Sucht da. Also
Sucht nach?
Der Körper sagt, du musst raus.
Mhm.
Also ich, es ist meistens gar nicht mein Kopf, sondern mein Körper sagt, ich muss raus, ich brauche Luft, ich will mich bewegen. Und du weißt aber auch immer, selbst wenn du jetzt gerade keine Lust hast, du weißt, wenn du zurückkommst, geht es dir besser. Das mhm. weißt du. Und es ist völlig egal, ob es ein guter Lauf war oder ein schlechter Lauf war, dir geht es besser. Du warst draußen, du hast geatmet, du hast frische Luft gehabt. Also ich könnte zum Beispiel nie auf dem Laufband laufen. Habe ich auch noch nie in meinem ganzen Leben gemacht, werde ich auch mit Sicherheit nicht.
Mhm.
Weil diese Vorstellung, du bist in so einem Raum eingesperrt.
Ich kann das auch nicht gut. It's just not the same.
Nee, überhaupt nicht. Also das ist, also ich kann auch im Schwimmbad nicht schwimmen. Ich schwimme grundsätzlich immer draußen. Also wir haben
auch um diese Jahreszeit?
Ja, das ist beheizt, glücklicherweise. So. Wenn es offen ist, ist es beheizt.
Wow, okay.
Ja.
Aber was transformiert sich denn beim Laufen? Du bist schon so erfahren. Oder welcher Stau löst sich auf?
Also du überschreitest Grenzen. Das ist immer wieder so eine Grenze, die du überschreitest. Du läufst ja nicht, also jetzt im Moment sowieso, weil du ja keine Ziele, gerade jetzt Wettkampfziele hast, musst du dir irgendein anderes Ziel stecken und dann läufst du halt, also ich laufe nie unter 8 Kilometer, also selten. Mhm. So. Das heißt, wenn du dann das nächste Mal 12 läufst, dann bist du ja schon wieder eine Grenze, hast du wieder eine Grenze überschritten. Oder wenn, so wie ich das jetzt am Wochenende hatte, wir sind zwar nicht gelaufen, sondern wir sind halt gegangen, aber wir sind halt 20 Kilometer gegangen. Ich hatte jetzt 3 Tage lang Muskelkater der Hölle, weil ich lange nicht mehr so viel gegangen bin.
Wie lange braucht man gegangen, 20 Kilometer?
3,50. Also Marathonzeit für andere. Okay. Ja. Aber wir sind stramm da so durch die Berge gelaufen und. Aber das merkst du dann halt, wenn du so viele Schritte gemacht hast, das merkst du einfach. Aber ich mag dieses Geerdetsein. Also ich fahre auch gerne Fahrrad oder so, aber ich bin einfach gerne mit meinen Füßen auf dem Boden. Vielleicht ist das auch diese Symbolik, ne? Dieses mit beiden Füßen.
Ich mag das tatsächlich auch beim Joggen. Ich gehe gerne joggen, nicht so lange wie du, eher kleinere Runden. Und trotzdem wird mein Kopf da leerer und es wird irgendwie. Du vielleicht sagst so dieses Gefühl von, ich muss raus, ich brauche Luft, also ich brauche Raum für mich. Ich muss mich irgendwie in Bewegung entfalten. Und dann das andere, das Gehen. Ja, vielleicht den Boden unter den Füßen spüren. Und auch, ich hatte das, ich weiß gar nicht, ob ich das erzählt habe, vor Weihnachten war ich 4 Tage in der Stille, also tatsächlich ohne Telefon und in einem kleinen Haus an der Ostsee. Und da bin ich auch so 4-5 Stunden alleine gegangen. Und ich hatte wirklich das Gefühl, dass ich, wie Bernd das auch damals im Podcast sagte, ich werde leerer und leerer. Also am Ende ist dann nur noch, ist alles rausgelaufen, ist alles irgendwie an die Erde abgegeben oder ans Umfeld oder an den Wind oder ich weiß nicht, irgendwo hin. Aber
ja, es ist auch so.
Ich weiß nicht, ob du es so ähnlich oder.
Ja, ich fasse auch viele Entscheidungen beim Laufen. Also ich. Wenn ich mit irgendwas loslaufe, was mich irgendwie umtreibt oder so, dann.
Kommst du zurück und sagst, okay, links rum.
Ja, das passiert auch oft. Also, und ich weiß gar nicht, woher das kommt, ob ich dann.
Steht da manchmal deine Familie zu Hause an der Gartenpforte und beißt sich schon die Fingernägel und sie denkt, oh Gott, jetzt kommt sie wieder. So und jetzt gibt es heute einen Topf.
Also, sie wissen ja nicht, ob ich eine Entscheidung getroffen habe oder nicht. Also, das wissen sie nicht. Aber ich habe beim Laufen zum Beispiel irgendwann mal die Entscheidung getroffen, okay, wir brauchen jetzt einen Hund und ich habe den Hund getroffen, den wir haben wollen und ab da gab es dann auch kein Zurück mehr.
Mhm. Auf der Laufrunde?
Ja, da habe ich einen Weimaraner getroffen. Ich kannte den Hund vorher nicht und ich habe den gesehen und wusste, okay, der ist es, so einen will ich haben.
Ah.
Und das hat jetzt auch ewig gedauert, aber jetzt, wenn wir Glück haben, kommt er jetzt endlich.
Ah, weil ich sah bei dir Fotos von Paul.
Ja, Paul
ist. Und in Paul bin ich verknallt.
Ja, Paul ist so. In Paul sind alle verknallt.
Ja, Dollar-Typ.
Wer ist denn Paul?
Jetzt kriegst du kriegst jetzt gleich Pippi in den Augen. Dackel.
Ah, oh Gott, ja, ich habe eine große Dackelliebe.
Ja, aber das, also Paul ist aber auch Paul, ne? Paul ist der Hund meiner Eltern und der ist.
Wahrscheinlich nicht abzukaufen.
Nein, weder abzukaufen noch irgendwas. Also wir haben es schon mehrfach versucht, es klappt nicht. Und wir hatten ihn ja schon sehr lange, sehr viel, weil meine Eltern dann gereist sind und dann konnten sie ihn natürlich nicht mitnehmen und dann ist er bei uns. Aber sie holen ihn leider jedes Mal wieder ab. Ja. Das ist einfach, ich weiß,
schnell umziehen,
ich weiß nicht warum.
Okay, Paul ist eine Ansage.
Paul ist wirklich, und der ist auch so, wie er aussieht. Der ist vollkommen gechillt. Das ist der gechillteste Hund, den es gibt. Der ist wirklich, also wir sagen immer, lustigerweise, es ist ein Rentnerhund. Ist er ja natürlich auch. Aber er ist nicht langweilig. Sondern
er macht so sein Ding.
Der macht sein Ding, ganz genau. Und wenn du ihm sagst irgendwie, nee, das machst du jetzt nicht, das ist ihm egal. Der legt sich auch immer wieder ins Rosenbeet meiner Mutter, obwohl er da nicht hin soll.
Sagt, gut, das ist ein Dackel. Nicht.
Er ist ein Dackel. Und das lieben alle sehr.
Ja,
ja. Nee, Paul ist super. Aber deswegen gibt es jetzt ein Weibchen, damit Paul auch nicht sauer wird.
Das ist schlau.
Ja.
Und die kommt dann wann?
Wir hoffen Ende April. Und das ist aber auch so eine Sache. Wir warten seit 2 Jahren, dass diese Hündin schwanger wird. Und es hat nie geklappt. Aber letztes Jahr wussten wir dann, warum nicht. Weil ein krebskrankes Kind und ein Hund zu Hause passt gar nicht. Und jetzt wussten wir das einfach. Und das hat sich für mich dann auch so, vorher habe ich immer so gehadert, und da, warum klappt das nicht? Und jetzt ist
sie, wie nennt man das, trächtig? Oder?
Mhm. Ja.
Ja. Ja, ist sie, ja.
Ja. Ja, genau.
Ich weiß, ich bin Hunde, also Anfänger. Och. Wie lange tragen Hunde so?
Ich glaube 10-12 Wochen irgendwie.
Okay, also, es geht recht flott.
Ja, ja. Das ist nicht wie bei uns, dass man ewig warten muss. Nee, nee. Nee.
Kann ich nochmal einmal zum Laufen zurückkommen? Also, weil ich kann das nicht so toll, aber mich zieht das dann schon auch. Ich habe es ja mal mit dem Triathlon versucht, das ist furchtbar, ich bin furchtbar gescheitert, aber ist jetzt auch gar nicht so wichtig. Mich interessiert aber immer, im Grunde bei allen, die so leidenschaftlich laufen, deswegen frage ich da auch so gerne nach, was auch aus deiner Familie kommt. Also ganz häufig ist es eben auch zum Beispiel das Thema Flucht.
Ja, das behaupten ja viele.
Ach so, hast du schon mal gehört?
Ja, ja, natürlich. Ja, wovon läufst du weg? Das ist so ein Standard.
Nee, das hätte ich jetzt gar nicht so gefragt. Weil bei dir finde ich jetzt...
Ach so, du meinst auch schon mal ein paar Mal von dir gehört, Cisa.
Ja, aber finde ich jetzt heute, wäre das nicht, hätte jetzt bei mir nicht so oben gelegen. Aber das ist häufig bei denen, das in dem Familienstrang ist, dass die eben nach wie vor sehr gerne laufen, im Sinne von, sie müssen auch weiterlaufen.
Ich muss jetzt mal kurz, ja, also meine Familie musste flüchten, also meine mütterliche Seite, die hatten am Werbelinsee ein ziemlich großes Anwesen und Fabrik und eine Ziegelei und ein Sägewerk, und die mussten nach dem Zweiten Weltkrieg, sind sie enteignet worden und mussten dann flüchten, sonst wären sie in der DDR geblieben. Also die sind natürlich dann in den Westen geflüchtet. Daher kann das natürlich schon kommen. Meine Mutter ist auch eine, die immer in Bewegung ist. Also die macht nicht Sport oder irgendwie so, aber die ist in Bewegung. Also die ist immer in Bewegung, die ist auch viel draußen, die ist viel im Garten. Und ist da in der Erde, das kann ich zum Beispiel überhaupt nicht. Also wenn bei mir eine Pflanze überlebt, dann ist alles gut.
Oh Gott, das aber liebe ich. Ich kann da ja eintauchen.
Ich überhaupt nicht. Also ich tue mich schon in meinem Garten immer schwer. Gießen, das schaffe ich noch. Rosen schneiden, da wird's schon, das ist, da bin ich raus.
Okay, macht dein Mann das?
Nee.
Okay, dann habt ihr es einfach
free. Wir haben eigentlich nur eine Rose, die überlebt aus irgendeinem Grund. Ab und zu schneide ich die und die kommt auch immer wieder, aber ich weiß nicht, ich glaube, die mag uns. Wir mögen sie auch, aber sie wird nicht gepflegt.
Ja, das reicht ja für sie.
Das reicht. Und alle anderen Pflanzen sind so, dass selbst ich das verstehe, dass man sie im Herbst früher runterschneidet und dann wachsen sie von neuem und dann, das reicht. Zu mehr taugt es leider nicht. Und Rasenmähen macht der Sohn. Also von daher, mehr braucht es bei uns nicht. Aber ja, daher kann das kommen. Also, wobei es bei uns auch Familienzweige gibt, die immer schon in einer Ecke waren und jetzt nicht irgendwie weit sozusagen kamen. Also wir sind jetzt nicht so die, aber ich bin schon jemand, der auch nicht oft, nicht lange an einem Ort bisher geblieben ist. Also diese jetzt, ich glaube, 11 Jahre Hamburg, das ist schon echt lang. Mhm. Aber mit Kindern zieht es sich immer so schlecht um.
Hast du?
Sagst du.
Hast
ja, du, ja, ich weiß. Es geht auch
nicht. Dieses Buch von dem Buckelwal und der Schnecke mit dem juckenden Fuß, die los will, weil sie so ein sehen will, was erleben will.
Ja, das habe ich auch. Das habe ich auch immer wieder. Doch, also ich habe auch neulich gesagt, hätte ich jetzt... Wäre jetzt nicht Corona und ich weiß, ich kriege demnächst einen Hund, würde ich jetzt nochmal irgendwo hinfliegen. Weil dann kann ich ja erstmal nicht irgendwo hinfliegen mit so einem Hundebaby.
Ich habe eine Adresse.
Ja, das ist gut. Ja, aber also das würde ich dann nochmal machen. Also das mache ich schon, dass solche Sachen, dass ich irgendwie auch vor meiner, also vor der Geburt meines Sohnes bin, sind wir auch nochmal weggeflogen. Einfach nochmal raus. Dann kann ich auch besser entspannen danach.
Können wir, glaube ich, nachvollziehen, beide. Also das ist auch der Teil, der mich mit am meisten anstrengt jetzt bei Corona.
Ja.
Ich nicht einfach, ich muss mal kurz raus.
Ja, nicht mal an die Ostsee fahren, das finde ich, also das ist schon für mich immer, ne? So ein Tag an der Ostsee ist schon immer, wie wenn wir eine ganze Woche weg wären. Das strengt mich auch an im Moment. Also mehr ist jetzt, nehme ich es mir und fahre an die Alster oder an die Elbe und so, das geht ja.
Ich finde es gerade herrlich, dass draußen ja zumindest hier die Sonne scheint. Und ich habe das Gefühl, dass die Tage trotzdem gerade wieder heller und leichter werden. Es wird sicherlich in den nächsten 2-3 Monaten nochmal ein Ritt werden. Ja. Und ich bin da Optimist, dass wir es im Sommer irgendwie, dass wir raus können.
Ja, da bin ich auch, also wenn sich so ein paar jetzt mal zusammenreißen, ja. Doch, nee, also das denke ich auch.
Wo hast du denn eine Idee, oder nicht wo hast du eine Idee, oder hast du schon eine Idee oder ein Gefühl, wo es für dich beruflich weitergeht?
Ja, also ich hatte ja in unserem Vorgespräch schon angedeutet, dass ich, also ich mache das sehr gerne, was ich mache. Und ich hader da auch immer so ein bisschen, das ganz aufzugeben. Also ich glaube, ganz aufgeben werde ich es nie, weil ich
musst du auch nicht.
Gestalte gerne, ich bin gerne kreativ. Aber ich habe aufgrund eures Podcasts letztes Jahr diese Stärkenanalyse gemacht, ja, cool, von Clifton. Ja.
Ach geil, ich habe die, also sorry für die Unterbrechung, ich habe die gestern noch einmal gemacht. Ich habe die einmal vor 5 Jahren gemacht und dann gestern nochmal, weil ich morgen bei Struss und Klausen tatsächlich bin, für so ein bisschen Neuaufstellung. Und ich fand es total geil, weil ich dachte, mein Gott, 5 Jahre, es ist so viel passiert. Ich bin Mutter geworden, ich habe mich verändert, ich habe mich echt innerlich irgendwie transformiert. Da muss was anderes rauskommen.
Ist aber nicht.
Es ist exakt. Ja, es sind die ersten, ich glaube, Nummer 4 und 5 sind ein bisschen, also es ist ein bisschen so verschoben, sag ich mal. Aber die ersten 3 waren identisch. Dann war es ein bisschen verschoben, aber trotzdem noch, es war trotzdem noch so, ja, okay, es bin auch ich. Also trotzdem war Analytik und Mathe noch ganz hinten. Was? Ja, aber entschuldige, erzähl. Das
kam bei mir gar nicht vor Mathe.
Erzähl weiter. Du hast den Test gemacht und. Was hast du denn, hast du deine Top 5?
Ja, witzigerweise, und das, also die haben mich echt überrascht. Aha. Also sie haben mich total überrascht.
Kreativ. Alle 5 oder?
Nee, alle 5 nicht. Und also ich glaube, was mich am meisten überrascht hat, war einfach, dass Kreativität auf Platz, glaube ich, 8 oder so war. Ne? Wo ich dachte, so, geht doch gar nicht.
Ich glaube, das habe ich nicht mal unter den ersten 15.
Naja, genau. So. Und ich war so erst so, okay, das kann doch alles nicht sein. Und dann bin ich aber irgendwie so in mich gegangen und habe gedacht, nee, da ist wirklich was dran. Ich kann mir die Reihenfolge nicht
mehr merken. Ja, kann ich aber auch nicht.
Aber, also mein erstes ist Verantwortungsgefühl. Hm. Mein zweites ist Wissbegier. Das dritte ist Tatkraft. Dann kommt Strategie und Bindungsfähigkeit. Und da habe ich ziemlich lange drüber nachgedacht und dachte, eigentlich passt das zu meinem jetzigen Ich unglaublich. Also es ist einfach so dieses... Also diese Wissbegier konnte ich letztes Jahr unglaublich gut anwenden, weil ich unheimlich viel lesen konnte über all das, was mit der Krankheit zu tun hatte. Ich konnte ganz viel lesen, wo uns das hinbringen kann und so weiter und so fort. Also das war alles so, das wurde so erfüllt plötzlich.
Hat ja echt in die Karten gespielt.
Genau, was mir aber vorher eben so gefehlt hat. Also natürlich habe ich vorher gelesen, aber in meinem Beruf jetzt irgendwie sich so unglaublich viel weiterzubilden, ist schwierig. Also man ist da irgendwann, man entwickelt sich weiter, aber man entwickelt eher seine Skills weiter, als dass man sein Wissen, sein großes Wissen kann man da nicht wirklich weiterbilden. Also Werbung ist, wie Werbung ist. So. Und im Prinzip verkauft man immer gleich. Da gibt es auch kein Neues, weil selbst wenn man ein neues Bild entwickelt, dann kommt man immer zum Schluss am Ende. Ja klar, aber es war in den 70er Jahren genau das Gleiche. Also man kommt immer wieder zum gleichen Mechanismus zurück. Also da ist nicht viel mit Weiterbildung. Und das fand ich letztes Jahr wirklich total spannend. Und da habe ich irgendwie gedacht, ich muss da mehr draus machen. Nur ist das mit dem Medizinstudium ein bisschen schwierig. Also ich glaube nicht, dass ich das jetzt nochmal anfangen würde, wobei es mich schon manchmal sehr reizen würde. Aber ich habe dann darüber nachgedacht, dass eben auch diese Sache mit dem Verantwortungsgefühl und diesen ganzen Sachen... Ich glaube einfach, dass ich mehr nach außen tragen will. Also ich möchte mehr meine Lebenserfahrung und ich möchte mehr das, was ich als Grundüberzeugung für ein vernünftiges Miteinander empfinde, nach außen tragen. Und
also darf ich noch kurz dazwischen quatschen? Auch vor allen Dingen, so eine persönliche Entwicklung, weil die steht ja eigentlich davor oder für mich, dass man sich persönlich weiterentwickelt und dann eben den Schritt damit rausgeht, um dann ein anderes Miteinander auch zu kreieren zu können.
Ja, genau. Und das ist so ein bisschen so dieses, also ich suche da noch nach dem Optimum, muss ich gestehen. Also es gibt viele Wege. Irgendwie einer, der mir schon lange irgendwie vorschwebt, könnte auch sein, dass ich irgendwas Politisches mache. Also ich engagiere mich schon sehr lange politisch, aber ich habe nie jetzt irgendwie vorgehabt, irgendein politisches Amt zu bekleiden. Das habe ich jetzt auch nach wie vor nicht wirklich vor, aber ich könnte mir trotz alledem mehr vorstellen, mich da mehr einzubringen, im Sinne auch, wo man dann den Bogen schlagen könnte, aus der Kommunikation heraus, da mehr zu machen. Weil ich auch glaube, dass viele Sachen gerade auch in letzter Zeit schiefgegangen sind, weil einfach die Kommunikation nicht gestimmt hat. Also weil man den Menschen nicht, entweder nicht ehrlich oder nicht deutlich genug gesagt hat, wo die Reise hingeht, wenn man diesen Weg einschlägt. Was viele bestimmt wussten, da bin ich ziemlich sicher, aber aufgrund von, hups, wir wählen ja nächstes Jahr, muss man so ein bisschen immer, und davon halte ich nicht besonders viel. Also ich glaube immer, dass wir wirklich deutlich weiterkommen, wenn man ehrlich ist. Die Frage ist, wie man es verkauft und wie man eben auch da ehrlich kommuniziert, ohne den anderen vor den Kopf zu stoßen.
Und ohne es zu verkaufen.
Ja, und am Ende ohne es zu verkaufen, genau. Sondern einfach, um vernünftig zu kommunizieren. Mhm. Und das da, glaube ich, denke ich, wird irgendein Weg mich hinführen. Also da bin ich ziemlich sicher. Und da versuche ich mir jetzt gerade viele Optionen zu bauen. In der wenigen Zeit, die mir bleibt, gerade noch. Aber da wird irgendwas kommen, bin ich ganz fest von überzeugt.
Da hilft ja auch das Verantwortungsbewusstsein, ne? Das vorne zu haben. Also ich glaube, wenn man Interesse hat, in die Politik zu gehen, hast du einfach ein hohes Verantwortungsgefühl für andere auch.
Auf jeden Fall. Und ich wäre auch durchaus bereit, das zu übernehmen. Also ich wäre auch wirklich bereit zu sagen, ich möchte das auch übernehmen und auch einfach um Werte auch wieder mehr zu manifestieren. Also ich glaube, vielen sind Werte einfach verloren gegangen durch Konsum, durch gar nicht mehr so ein eigenes Bild von seinem eigenen Leben zu haben. Viele leben ja einfach nur, stehen morgens auf, gehen zur Arbeit, kommen wieder, gehen ins Bett, weiter geht's. So, und das 365 Tage im Jahr. Ich glaube, da ist schon viel Luft nach oben, wo man auch aus politischer Sicht einfach viel mehr wieder Eigenverantwortung. Also ich glaube, die meisten Menschen, die sind sich gar nicht mehr bewusst, dass sie das schon aufgegeben haben. Aber das ist ja, jetzt schreien zwar alle nach ihren Grundrechten, aber Grundrechte heißen für mich auch Eigenverantwortung. Und das wollen ja die wenigsten eigentlich haben. Sie wollen ja eigentlich, dass man ihnen das immer auf dem Silbertablett präsentiert und ihnen irgendwie Regeln vorgibt. Und das wiederum möchte ich eigentlich gar nicht. Ich möchte vielmehr, dass ich selbst entscheiden kann, aber eben darf auch die Konsequenz daraus trage.
Genau, das hatten wir ja in der Folge mit Michael Wanka.
Danke, Caesar, das funktioniert. Ich habe manchmal das Gefühl, unsere Gehirne sind mittlerweile schon eins. Ja? Vielleicht unser Podcast. Ja, also ich meine, ich erzähle eine Anekdote von heute Morgen. Also es ist grundsätzlich so, wenn ich telepathisch irgendwie raussende, ich muss jetzt mal Caesar anrufen, dann ruft sie an. So. Klar. Und heute Morgen war auch ganz besonders. Ich habe etwas verschlafen, dann die Kinder in die Kita gefahren und dachte mir so, ich jetzt irgendwie Tag 3 meiner Aufbauphase nach dem Fasten, ich muss eigentlich frühstücken heute Morgen, wäre es okay, wenn ich Michael bitte, ob er ein bisschen Porridge macht. Und Caesar sagt, ja, also wenn, dann sagt doch, ich würde auch ein bisschen was nehmen. Und dann stehen wir da in der Küche und Michael fragt, wolltet ihr eigentlich Porridge haben? Also von sich aus. hätte er schon in der WhatsApp-Gruppe gefragt vor einer halben Stunde. Das war einfach, so geht das. Ist großartig. Sorry, kleiner Exkurs.
Perfekt.
Wo waren wir denn?
Ja, gute Frage. Sorry, jetzt habe ich mich hier reingeworfen mit der Ablenkung. Wir waren bei
der Eigenverantwortung.
Der Eigenverantwortung mit Michael Wanka, weil genau daran habe ich natürlich auch gedacht, weil das da großes Thema war in dem Gespräch mit ihm.
Wie schnell wir sind, dass der andere schuld ist. Der Staat ist schuld, Corona ist schuld.
Ja, klar.
Alle sind schuld daran, dass ich jetzt zu Hause sitze und ich Ich habe die Decke über dem Kopf, also die Bettdecke.
Und er hat so ein unfassbar geiles Beispiel in dem Moment gebracht und das hole ich immer wieder raus. So eine typische, ganz profane, banale Situation ist irgendwie so, man kommt rein und sagt, sorry, ich bin zu spät, da war viel Verkehr. Ja, nee, das war halt nicht der Verkehr, sondern du bist zu spät losgefahren. Jetzt darf ich einfach sagen, sorry, ich bin heute Morgen bin zu spät aufgestanden. Mhm. So, meine, in dem Moment nehme ich es zu mir und gebe es nicht ab an Verkehr oder die Ampel oder den
Polizist.
Ja, aber
es ist halt leichter, ne? Es ist ja so viel leichter, immer irgendwie bei anderen das zu suchen, anstelle zu sagen, okay, also jetzt ist Corona, wir bleiben jetzt zu Hause, ich arbeite auch von zu Hause. Warum kann ich nicht von zu Hause aus arbeiten? Weil ich vorher die Spülmaschine ausräume, dann noch die Wäsche aufhänge und so weiter und so fort. Also ich habe witzigerweise im ersten Lockdown habe ich ein Portal aufgemacht, Home Office for Beginners, weil ich ja schon immer von zu Hause aus gearbeitet habe. Und nach einem Dreivierteljahr in meinem ersten Jahr als Mutter und Freelancer festgestellt habe, naja, wenn du bis 1 Uhr Haushalt machst, und dann ist halt der Tag
um mehr. Um zwei oder, die Kinder abholen
um
musst.
Um zwei mehr oder weniger die Kinder abholst, ja, dann hast du Pech gehabt. Dann hast du natürlich nicht gearbeitet. Ne? Das heißt, also ich habe relativ schnell entwickelt, dass wenn die aus dem Haus waren, habe ich maximal noch die Waschmaschine angestellt oder die Spülmaschine eingeräumt. Aber danach war Schluss. Wenn dann irgendwo noch was rumlag, dann Pech gehabt. Und dann habe ich irgendwann entwickelt, dass ich abends natürlich aufgeräumt habe, logischerweise, und nicht morgens aufgeräumt habe und. Also man hat so Mechanismen entwickelt, weil man ist ja zu Hause. Man will natürlich auch nicht in diesem Totalchaos irgendwie arbeiten und leben. Also muss man es irgendwann dahin packen, wo man sowieso nicht arbeiten würde. Und wer arbeitet abends um 9? Niemand. Also irgendwann ich dann schon wieder. Aber ich habe einfach für mich Fenster gefunden, wo ich nicht meine wertvolle kinderfreie Zeit opfere. Und das sind so Sachen, das ist jetzt auch. Na, also die Kinder, es ist natürlich schwierig, wenn sie klein sind. Ich will das überhaupt gar nicht kleinreden. Das ist echt krass. Das weiß ich aber auch, wie krass das ist. Aber es ist eben so, dass man dann eben trotzdem sagen muss, okay, Mann, hör zu, du bist auch zu Hause. Du musst jetzt. Du kannst hier nicht die Tür hinter dir zuknallen. Wir sitzen hier gerade alle in einem Boot. Und ich glaube, das ist wirklich so ein Problem, was wir Frauen dann immer haben. Wir machen es dann halt, weil dann ist es schneller und ohne Stress weg. Anstelle zu sagen, so, gibt hier Aufgabenteilung. Also wir haben klare Aufgabenteilungen schon seit Jahren, weil es eben sonst irgendwann nicht mehr geht. Und natürlich ist das schwierig.
Was sind deine Aufgaben und welche gibst du gerne ab?
Ach, am liebsten alle. Am liebsten alle. Nee, wir haben irgendwann festgestellt, dass ich koche jetzt nicht lieber, aber vielleicht halt besser, weil ich es halt viel mehr mache. Dann räumt mein Mann die Spülmaschine halt später ein. Wenn er kocht, mache ich es. Ne? Also so, dann ist das so ein Abgewechselte. Der eine hängt die Wäsche auf, der andere legt sie zusammen. So. Neulich sagte er, ich hasse Wäsche aufhängen. Hörte ich zum ersten Mal. Na
Wahnsinn.
Gut.
Nach wie vielen Jahren?
Ja, genau. vielen Jahren. Oh Gott, wie viele Jahre sind wir schon verheiratet? Ich habe keine Ahnung. Ach. 16, so. Also, ne, höre ich zum ersten Mal. Ich finde zum Beispiel Wäsche in die Schränke räumen zum Kotzen. So. Also wird es aufgeteilt. Ich meine, das Wichtigste ist wirklich, dass man einfach mal drüber spricht. Und ich glaube, das ist ja wiederum auch
ja
so ein Thema.
Dieses wunderbare Buch. Ich greife mal ein paar Folgen vor. Wir werden vielleicht demnächst über die 5 Sprachen der Liebe sprechen. Und das ist ja, ich weiß nicht, ob du das Buch kennst.
Nee.
Ich bin mir nicht sicher, ob ich sie zusammenkriege. Ich probiere es gleich. Es geht im Grunde genau darum, dass es 5, die Autorin oder der Autor, ich weiß gar nicht, ich glaube der Autorin, Mann oder so, hat auf jeden Fall herausgefunden, es gibt 5 Sprachen in der Liebe. Und jeder hat die natürlich in einer anderen Reihenfolge, in einer anderen Dosierung, Lagerung, wie auch immer. Und welche sind das, Caesar, hilf mir? Es gibt
Zweisamkeit,
Geschenke, Acts of Service heißt, also jemandem
Hilfe anbieten. Körperlichkeit. Das war schon 4, ne?
Ja, und das ist das 5. Lob und Anerkennung.
Ach ja.
Und jeder funktioniert in einer anderen Sprache. Und jetzt kommen wir wieder zu der Wäsche, wenn man sich den ganzen Tag kleine Acts of Services macht und irgendwann feststellt, oh Gott, der andere versteht die Sprache gar nicht. Ja.
Ja, und es ist, glaube ich, man muss ja rausfinden, wie der andere eben tickt und wie er auch funktioniert. Mhm. Also wir Frauen haben ja immer dieses Ding, wir sehen ja die Arbeit. So, jedenfalls in diesen vier Wänden.
Ja.
Wir sehen, dass da Socken rumliegen, wir sehen, dass da ein Geschirr sich im Kinderzimmer des Teenies stapelt. Mhm. Ja, das sehen wir ja alles.
Mhm. Auch den Schimmel da drin.
Ja, soweit lasse ich es meistens nicht kommen. Ja, ja, ich weiß, irgendwann muss man. Soweit bin ich noch nicht. Aber das ist ja eben dieses Problem. Der andere läuft oft dann einfach 10-mal dran vorbei und es stört ihn halt einfach nicht so. Und jetzt gibt es natürlich zwei Möglichkeiten. Entweder man hebt selber auf oder man sagt, du könntest mir einen Gefallen tun. So. Das hat bei uns nicht funktioniert. Wir haben irgendwann Listen angefangen, dass wir gesagt haben, der eine macht dies, der andere macht das. Und wenn jemand seine Liste abgearbeitet hat, dann ist doch gut.
So. Und die Kinder sind auch involviert?
Die Kinder sind definitiv involviert. Und das ist auch so eine Sache, die ich logischerweise als Freiberuflerin immer schon machen musste. Meine Kinder haben schon mit 3 Jahren Socken aufgehangen, wo andere gesagt haben, wie, das können die doch gar nicht. So, ja, klar können die das.
Ja, doch.
Also können ganz andere Sachen.
Ja. Ja, ja, genau. Die können ganz andere Sachen. Also mein Lieblingsbeispiel ist der Besteckkasten. Den kann jedes Kind ausräumen. Ja,
vor allen Dingen, die lieben das
so
doch.
So aus.
Das Sortieren und das mit was machen und eingebunden sein. Also
genau, und dann muss man da aber natürlich als Mutter und berufstätig auch lernen, dass man nicht alles perfekt haben muss und dass, wenn die Löffel eben nicht alle da gerade drin liegen.
Ja, da bin ich noch am Anfang.
Ist aber echt egal. Weil du holst sie sowieso 2 Stunden später wieder raus.
2 Minuten, ja.
Ja, so, also von daher, da habe ich relativ schnell meinen Perfektionismus woanders hingeschoben und beschlossen, das ist mir egal. Ja, solange es ordentlich ist und also einigermaßen ordentlich und vor allem sauber. Mir ist es immer wichtig, dass es zumindest sauber ist. Dann ist mir das alles völlig wurscht. Aber Kinder können so viel. Also wie gesagt, sobald es mit dem Rasenmäher ging, hat er einen Rasen gemäht. So, schon wieder ein Ding weniger.
Ja, ist gut. Was würdest du denn sagen, was deine Tochter über dich sagt, was sie, also wofür du stehst?
Ja, gute Frage. Meine Tochter und ich, wir sind uns nicht ähnlich, überhaupt nicht. Mhm. Was aber auch gut so ist. Mhm. Und ich glaube, sie schätzt an mir, dass ich sie immer wieder beruhigen kann und runterholen kann, weil sie sehr, also nicht nur agil, sondern unglaublich aggressiv auch werden kann.
Also sie mag das Drama?
Ja, sie liebt Drama. Oh, okay. Ja, sie liebt das Drama. Mhm. Und wir finden immer wieder zusammen. Wir finden da immer wieder zusammen. Also sie war ein absolutes Schreikind und das waren harte Jahre. Aber wir haben da einen Weg gefunden. Mhm. Und ich habe gelernt, dass ich sie einfach schreien lassen muss. Sie muss sich da auch so und dann finden wir auch zusammen. Wir streiten uns da auch nicht oft drüber. Also manchmal natürlich, weil es dann irgendwann nicht mehr geht. Aber ich glaube, dass sie da weiß, was sie da an mir hat, weil das so ein, ich bin so ihr Gegenpol.
Weil du eher ausgleichst?
Ja, weil ich dann einfach gelernt habe, auszugleichen. Also früher war ich gar nicht so. Früher war ich eher derjenige, der dann auch echt manchmal an die Decke gegangen ist und gesagt hat, jetzt reicht es dann aber auch wirklich. Aber ich habe gelernt, dass
also
es bei ihr gar nichts
unähnlich
bringt.
Unähnlich seid ihr euch vielleicht auch nicht.
Ja, ja, aber ich habe mich verändert, ihr zuliebe, weil es nicht anders ging. Wir hätten nicht zusammen harmoniert. Also wir wären ständig aneinander geraten. Und das wollte ich auf gar keinen Fall. Also ich wollte eine gesunde Tochter-Mutter-Beziehung aufbauen. Mhm. Und wie gesagt, wir sind auch optisch uns überhaupt nicht ähnlich. Also,
und wie ähnlich bist du mit deiner Mutter? Oder was gibt's dafür?
Sehr. Mhm. Sowohl optisch als auch charakterlich extremst. Also ich würde sagen, sehr, ja. Also das Durchhalten vor allem, das habe ich vor allem von ihr, das nicht aufgeben und einfach sagen, das ist mein Ziel, da will ich hin, da komme ich auch hin. Egal wie, das habe ich wirklich von ihr und dann auch wieder aber diese Ruhe finden, wenn man sich so auspowern musste, um irgendwas zu erreichen, dann auch wieder zur Ruhe zu kommen. Das habe ich auch von ihr.
Das kannst du auch. Also kannst du auf dem Sofa liegen oder im Liegestuhl oder?
Ja, sehr gut sogar.
Ja, sehr gut. Okay.
Absolut. Doch, doch. Also das hat mich auch durch das letzte Jahr so durchgebracht, dieses einfach zu sagen, dann bleibt das jetzt hier liegen, das ist mir völlig wurscht, ich lege mich jetzt hier hin. In den wenigen, irgendjemand da las neulich vor, das war der war ein toller Sommer letztes Jahr. Und ich so, echt, wo? wo war ich denn da? Dann fiel mir natürlich ein, wo ich war, in irgendwelchen Ambulanzen. Aber das, wir haben das geschafft, mit einer einem Ständer uns irgendwo in die Sonne zu setzen, weil es einfach wichtig war, dass wir mal rauskommen, ja, weil wir wirklich nur in diesen klimatisierten Räumen irgendwo waren. Also das haben wir gemacht und dann haben wir einfach in die Sonne geguckt und beschlossen, das geht. Doch, das kann ich. Ich kann auch am Strand liegen, stundenlang und nichts tun.
Und so durchgrillen.
Ja.
Ja.
Das machen wir alle diesen Sommer wieder.
Oh ja, ganz sicher.
Ich luke da zum Abschluss vielleicht auf ein Zitat, was unter einem deiner Posts gestanden hat. Lisa, magst du es vorlesen? Du hast es rausgesucht. Du weißt vielleicht, woher du es
gefunden hast. Nö, weiß ich nicht mehr, aber ich fand die alle so toll. Was vor uns liegt und was hinter uns liegt, ist nichts im Vergleich zu dem, was in uns liegt. Und wenn wir das, was in uns liegt, nach außen in die Welt tragen, geschehen Wunder. Habe ich mir von dir abgeschrieben.
Das hat mir meine älteste Freundin geschickt. Da waren wir gerade im Krankenhaus, mein Sohn und ich. Und da hat sie mir das geschickt und hat mir dazu geschrieben, ich kenne niemanden, der so resilient ist wie du. Und dann musste ich erst mal googeln, was resilient ist. Ich war so, was ist das? Mittlerweile wissen es ja alle. Und da war ich echt berührt. Also da war ich wirklich berührt, weil wir uns, ich weiß gar nicht, ich glaube, seitdem wir 15 sind oder so, kennen wir uns. Und haben schon alles durchgemacht zusammen und sie war an dem Wochenende, an dem wir die Diagnose bekamen, war sie in Hamburg. Sie lebt sonst in Bayern und war in Hamburg und es war so wichtig, dass sie da war und ich weiß auch gar nicht warum, also warum sie ausgerechnet an diesem Wochenende da war, aber es war wohl auch so eine Fügung. Und sie hat natürlich dann das alles so mitgemacht und mitbegleitet. Und das hat mir echt was bedeutet, dass sie mir das so geschickt hat und dass sie so die mir damit auch einfach diese, also auch so ein bisschen Ehrfurcht mir entgegengebracht hat vor dieser Sache, die ich da gerade irgendwie durchmachen muss.
Zu wuppen habe.
Und zu wuppen habe. Und obwohl ich mir das mit Sicherheit nicht freiwillig ausgesucht hätte. Aber das hat mir echt viel bedeutet. Und ich habe mich da auch wirklich wiedergefunden. Also es war wirklich so, dass ich dachte, okay, ja, das stimmt. Das ist so. So ist es wirklich.
Also da kannst du mitgehen.
Ja.
Und das als Unterstützung.
Ja. Also ich hole mir das auch ganz oft raus. Und ich weiß auch ganz genau, zu welchem Bild ich das geschrieben habe. Das, ja.
Echt schön.
Ist so.
Dann freuen wir uns, wenn unsere Hörer das mitnehmen.
Ja, wir werden das entsprechend natürlich nochmal posten und nochmal verlinken.
Gerne.
Vielen, vielen Dank.
Ja, ich danke.
Vielen
fürs Teilen. Auch Sisa und ich hatten vorhin im Auto im Vorgespräch auch gesagt, auch stellvertretend für ja diese ganze wundervolle Community, die da wächst. Jeder hat so eine tolle, einzigartige Geschichte zu erzählen und irgendwie bist du auch hier für viele, die da folgen und die da so zusammenwachsen.
Das freut mich.
So vielen Dank, dass du die Erste bist.
Genau, danke.
Ja, ich hoffe nicht die Letzte.
Das auf jeden Fall nicht. Das auf jeden Fall nicht.
Ja, ich glaube, das ist mir auch wichtig, dass weil viele, glaube ich, auch manchmal da so gucken und denken, oh Gott, und was für ein Schicksal. Ich will das auch manchmal gar nicht so hochstellen. Ich will das gar nicht so als ja, ich habe ein krebskrankes Kind und ja, klar. Aber andere haben auch ganz andere Themen, ne? Und das finde ich auch echt wichtig, dass das einem wirklich immer wieder bewusst ist. Dass
jeder hat seins.
Jeder hat seins. Und ich glaube, viele, oder ich wünsche mir, dass viele dieses Thema gar nicht bekommen würden, weil sie wahrscheinlich wirklich daran zerbrechen würden. Also ich kenne einige, die das nicht so schaffen würden, vermutlich. Man wünscht das sowieso überhaupt niemandem, ne? Aber das ist so dieses, jeder muss gucken, dass er mit seinen Themen da zurande kommt und dass er da wirklich das Beste draus macht. Und ich glaube, das ist so ein bisschen, ich habe das neulich so gelesen, dieses für diese kleinen Dinge dankbar sein, das ist so eine Übung, die wir alle wirklich uns auch aus dem letzten Jahr mitnehmen sollten.
Ja.
Viel mehr zu sagen, so wie du sagtest, die Sonne scheint. Wie toll. Mhm. Ne? Eigentlich ist es ein Traum. Gerade in Hamburg ist es ja wirklich ein Traum.
Wenn die eine Sonne Ausnahme. Scheint.
Ja, also ist ja gar nicht so eine Ausnahme. Meine ersten Gummistiefel habe ich mir in Düsseldorf gekauft. Da hat es viel mehr geregnet. Also, nee, aber so wirklich so dann zu sagen, ich sag mir das jetzt auch. Ich stelle mich jetzt vor den Spiegel und sage, die Sonne scheint. Ich gucke mich an und sage mir, prima. Mhm. Und dann geht man
die scheint für mich.
Ja, die scheint für mich jetzt. Und man geht mit einem ganz anderen Gefühl raus. Und ich glaube, um das nochmal zu dem Laufen zu sagen, das ist auch immer so dieses, ich kann laufen. Mhm. Ich konnte ganz oft nicht laufen. Und ich bin so dankbar dafür, dass ich laufen kann. Mhm. Und deswegen tue ich es dann auch. Und ich merke, wie gut es mir geht. Und das mit so ganz vielen Dingen im Alltag kann man das ja immer wieder machen.
Das fängt ja schon beim Aufwachen an. Das haben wir in den Sonja-Yoga-Stunden gelernt und da habe ich es zum ersten Mal gehört, mit 50 oder wie alt ich da war, freue dich schon mal jeden Morgen, dass du aufwachst.
Ja.
Ja, und dass deine, also und dass deine Freunde und Liebsten und Bekannten und Begleiter auch aufwachen.
Mhm. Ja, das ist das. Also sind so diese wirklich klitzekleinen Sachen, die uns ja überhaupt nicht mehr bewusst sind, die müssen wir uns aber viel bewusster machen, glaube ich. Und dann wird es auch wieder einfacher. Dann kann
alles
man das,
andere, ne?
Ja, dann kann man das ganze andere, das ist dann immer noch blöd, das bleibt auch blöd, aber man kann es besser tragen. Da bin ich fest von überzeugt. Also, ja.
Sehr gut. Dann machen wir das Feuer an. Hast du eine Idee? Oder wahrscheinlich 10?
Ja, wahrscheinlich. Ich kann mich noch nicht entscheiden. Ich muss kurz nachdenken.
Ja, gucken hier, Gottes Willen, nicht zu viel. Sonst haben wir ja gleich wieder den Alarm.
Oh ja. Ich glaube, ich möchte die Angst hier reingeben. Also die Angst vor Neuem, die Angst überhaupt vor dem Leben. Also ich glaube, viele Menschen haben viel zu viel Angst, was es eigentlich heißt, richtig zu leben. Und das würde ich gerne reingeben ins Feuer, dass sie genommen wird. Dass man viel mehr Mut hat und viel mehr Freude. Das fände ich schön.
Leben dürfen.
Leben dürfen. Auch leben lassen.
Vielen Dank, Martina Grun-Bilic. Auch genannt die Formgeberin auf Instagram. dass wir dich bei uns, ich kriege ja auch noch eine Portion, dass wir dich bei uns am Mikrofon haben durften.
Ich danke euch.